So, guten Morgen, Dietliken. Guten Morgen, Zürich. Soll ich Schriftdeutsch reden oder verstehen Sie mich so? Braucht jemand schriftdeutsche Sprache? Nicht? Wunderbar, so viele junge Menschen hier. Voilà. Also ich muss unbedingt meine Stoppuhr laufen lassen, sonst kommt es nicht gut. Also es kommt schon gut, aber es wird zu lang. Ja, Jonathan hat es gesagt, etwas, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, oder wir versuchen es zumindest, wenn wir sagen, wir wollen mit denen, die traurig sind, weinen, mit denen, die leidend weinen, aber auch mit denen, die etwas zum Festen haben, Grund zum Festen haben, mit denen, wenn wir jubeln, tanzen und Party feiern, das gehört dazu. Wenn ich sage, das gehört dazu, denn auch aus Erfahrung heraus, weil die verfolgte Kirche ist eigentlich eine, die beides ständig und konstant erlebt. Wir haben ja vor 12 Jahre etwa 100 Millionen verfolgte Menschen auf dieser Welt, also verfolgte Christen. Es gibt ja andere verfolgte Minderheiten auch, aber wenn wir bei den Christen bleiben, dann sind es 100 Millionen gewesen. Also letztes Jahr, noch im 2020, sind es 250 Millionen gewesen. Also innerhalb von 11 Jahren, mehr als Verdoppelung. Von letztes Jahr auf dieses Jahr sind es nochmal 50 Millionen mehr. Jetzt sind wir bei 300 Millionen verfolgten Christen. Der Anstieg ist absolut dramatisch. Und man kann davon ausgehen, wenn der Teufel zähnefletschend im Zeug rumgeht und brüllt und versucht, wenn er verschlingen kann und wenn er Menschen gebraucht und Menschen missbraucht, um sein Reich voranzutreiben, dann kann man zu 1000% davon ausgehen, dass der Geist Gottes auf der anderen Seite nochmal einen Gang auf tut und noch mehr Schub vom Himmel gibt und noch mehr Herrlichkeit lässt geschehen auf dieser Welt. Und es ist das, was wir eigentlich erleben zur Zeit. Wir haben ein Wirken vom Heiligen Geist, ein Wirken vom Geist Gottes, was in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Darum ist es die Zeit, wo wir drin leben, ist nicht übertrieben, wenn man sagt, es ist die definitiv beste, aktuellste, genialste, knusprigste, geistlich spannendste Zeit, wo es überhaupt je gegeben hat, um deinem Leben. Wir haben ja 1400, 1600 Jahre Orient verschlossen fürs Evangelium. Wer das Evangelium hat dort herbringen wollte, hat müssen damit gerechnet, dass er umgebracht wird oder schwer verfolgt wird, vertrieben wird, nach dem arabischen Frühling 2011, wo ja zum arabischen, wie heisst das auf Deutsch, Albtraum geworden ist, dann muss man sagen, was aus dem heraus geschehen ist, ist eigentlich eine kollektive Abwanderung vom Islam. Die Menschen haben von der Religion die Nase voll. Sie wollen keine Religion mehr und sie finden in ihrem Herzen auch von merken, es gibt mehr. Ein Muslim weiss, es gibt einen Gott. Nur hat er den in Christus noch nicht als Vater kennengelernt. Das heisst ja, die Bibel sagt, Gott hat die Ewigkeit in die Herzen der Menschen hineingepflanzt. Und die Ewigkeit ruft ständig, von wo komme ich? Wieso bin ich? Und woher gehe ich? Und du kannst davon ausgehen, jeder Mensch, der nicht von Neuem geboren ist, jeder Mensch, der nicht in seinem Herzen auf Knie ist und gesagt hat, wie es in Römer 10, 9 steht, ich glaube, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist für mich gestorben. Er ist auferstanden. Und er lebt. Und er ist der Herr. Wer das gemacht hat, hat die neue Geburt dürfen kennenlernen. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit mir. Wer das nicht erlebt hat, darf man davon ausgehen, dass die Person eben immer noch das ewige Rufen in seinem Herzen hat. Von wo komme ich? Wieso bin ich? Woher gehe ich? Und solange nicht Jesus in das Herz kommt, wird der Frieden nicht gestillt. Und das ist das, was Millionen von Muslimen erleben. Sie haben gemerkt, die Religion kann nicht der Frieden, kann nicht die Fülle mir geben, die ich eigentlich suche. Und in vielen Sachen sind ja die Muslime sogar uns vor Freikirchen ein gewaltiges Vorbild. Die haben eine Gottesfurcht. Gewisse haben auch Gottes Angst, aber es gibt auch solche, die Gottes Furcht oder Ehrfurcht in Gott oder für Gott tragen, obschon sie ihn noch gar nicht kennen. Und dort sind sie mir ein Vorbild. Und ich sage, jetzt ist der Moment, wo man diesen Muslimen Jesus muss nahebringen muss. Es war noch nie so ein Hunger und so ein Durst nach Gott gewesen. Und darum, in dem Ort, wo über 1400 Jahre verschlossen war für das Evangelium, ist der Geist Gottes am Wirken mit Zeichen und mit Wundern. Man sieht wirklich, Daddy streckt einmal seine Hand aus und spricht einmal ein Wort und dann passieren Zeichen und Wunder und Übernatürliches auf der einen Seite, auf der anderen Seite zum Teil schwerste Verfolgung, brutalste Verfolgung, wirklich die Not zum Himmel schreien lassen, das ist die andere Realität. Also weinen und Freude geht Hand in Hand. Danke, Jonathan, für das Wort. Wir leben ja in einer gefallenen Schöpfung. Wer irgendetwas von einer gefallenen Schöpfung erwartet, irgendetwas Gutes, ist irgendwo weltfremd unterwegs. Ich habe keine Erwartungen, eine gefallene Schöpfung. Darum lebe ich relativ stressfrei, wenn ich unterwegs bin in diesen 35 Ländern, wo wir als AVC unterwegs sind, wo Christenverfolgung ist. Was erwartet man von einer Menschheit, die Gott nicht kennt? Aber ich erwarte alles von Gott, dass er sein Reich aufbaut mit Heiligen, mit Zeichen und mit Wundern. Wir sehen es. Wir sehen regelmäßig, die Lahmen stehen auf und rennen. Wir sehen die Blinden, fangen auch für die Augen aufzutun. Die Tauben fangen auch zu hören. Zu früh verstorben, die kommen zurück ins Leben. Nicht immer, aber immer öfter. Und das ist das, was spannend ist. Ich habe vor zwei Tagen mit einem Mann geredet von Armenien, einem Gemeindeleiter in Armenien. Ich weiß nicht, ist jemand von euch schon mal in Armenien gesehen? Okay, zwei. Armenien ist ja das erste christliche Land überhaupt, das es gegeben hat. Ich meine, der Apostel Thomas, der Jünger von Jesus, ist dort gewesen, am Evangelisieren. Wir sind dort am Arbeiten und das Land ist umgeben von muslimischen Staaten. Aserbaidschan, wo sie gerade im Krieg sind mit dem Berg Karabach. Da ist die Türkei, wo massiv Druck macht, wo Aserbaidschan unterstützt, um gegen Armenien zu kriegen. Da ist der Iran, wo jedes Mittel nutzt, um sein Schwert wieder zu zeigen auf der anderen Seite. Und so sind die Armenier in einer Angst. Sie wissen nicht, ob morgen oder übermorgen Aserbaidschan, unterstützt, wie gesagt, von den Nachbarländern, quasi einen Krieg von neuem anfängt, nach wenigen Monaten, wo von der Waffenstillstand unterschrieben worden ist, ob es zu erneuten Kriegshandlungen kommt mit dem Aserbaidschan. Und ich frage den Gemeindeleiter, ja, ey, was ist aber die Reaktion von der Kirche? Was ist die Reaktion von der christlichen Allianz, von den verschiedenen Denominationen, von den Baptisten, mit den Orthodoxen, mit den Pfingstlern und wie sie alle heißen? Was machen sie? Sagt er, sie machen nichts, wir machen nichts. Wir sind wie gelähmt vor Angst. Wir haben eine schwache Armee. Wir haben Neuwahlen jetzt im Juni. Wir haben keine klare Leitung im Land. Wir wissen nicht, wir sind eigentlich gelähmt vor lauter Angst. Und dann denke ich, jawohl, das ist genau das, was die Angst macht. Sie lähmt und sie führt auf einen falschen Weg. Und dann sage ich ihm, aber look, wenn ich euch zuhöre, dann ist doch jetzt der Moment, wo der liebe Christi, wo die Gläubigen als Hoffnungsträger müssen aufstehen. Das heisst, im Matthäus 5,14 heisst es, sagt Jesus, ihr seid das Licht in der Welt. Also im Johannes 8 hat ja Jesus gesagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht dieser Welt. Alle, die mir nachfolgen, werden nicht mehr im Finsteren unterwegs sein. Und dann sagt er aber im Matthäus 5,14, aber wenn ich dann gegangen bin, dann seid ihr das Licht von dieser Welt. Und er sagt, nicht nur irgendein Licht, er sagt, ihr seid die Stadt, die auf den Berg gepflanzt worden ist, ersichtlich für jedermann. Und das ist das, mir gefällt ein bisschen also die Bibel braucht zwischendurch so brachiale Sprache. Einfach zum uns klar machen, wer der Chef auf dem Thron ist. Und mir gefällt, wenn Gott sagt, hey, du bist nicht ein Röschow-Kerzli auf dem Berg da oben. Er hat gesagt, du bist nicht ein Lagerfeuer auf dem Berg da oben. Nein, du bist eine Stadt auf dem Berg. Du bist eine Lichtflutanlage auf dem Berg, ersichtlich für jedermann. Und dann sage ich ihm das, und wieso stecken ihr den Kopf in den Sand, gerade jetzt, wo es wichtig wäre, aufzustehen und ein Hoffnungsträger sein und auf einen lebendigen, grossen, gewaltigen, mächtigen Gott herweisen? Wieso machen ihr das nicht? Aus purer Angst, aus Mangel an Identität, aus Mangel an Wissen, wer wir in Christus sind. Und dann haben ihm die Geschichte erzählt von einer alttestamentlichen Person. Meine Güte, ich muss schon vorwärts machen, Entschuldigung. Von einer alttestamentlichen Person, kannst du das einmal einblenden, bis so gut, der Jesaja. Der Jesaja ist ein Mann gewesen, ein alttestamentlicher Prophet, 700 bis 680 vor Christus gelebt. Ich habe ihm den Titel gegeben, ein Prophet unter Druck. Er ist ja aus der israelischen Oberschicht gewesen. Er ist aus gutem Haus gekommen, ihn hat man gekannt. Er hat über 50 Jahre einen prophetischen Dienst gehabt am Königshaus, in den verschiedensten Königshäusern in Israel. Er hat über 4 Könige überlebt und zum Teil gefährlich überlebt. Wenn du so der Advisor, wenn du so der Berater von der gottloser Könige bist, dann musst du ja ständig gegen den Strom schwimmen. Du bist ja ständig der Gefahr ausgesetzt, dass man dich einen Kopf kürzer macht. Jesaja war geheiratet mit einer Prophetin. Sie hatten zwei Söhne gehabt, denen haben sie prophetische Namen gegeben, die für Israel hätten müssen so einen Weckruf sein. Er war gleichzeitig auch Poet gewesen, ist ein Intellektueller gewesen, der Prophet Jesaja. Und er hat zu einer Zeit gelebt, wo es extrem schwierig war. Also gelebt hat er noch zu einer Zeit, bevor das Nordreich vom Südreich sich gespalten hat, wo noch eine Einheit war. Aber die Spannungen sind dermassen gross geworden, dass es die Spaltung gegeben hat. Und das Nordreich Israel hat angefangen, sich so in Einzelteile aufzulösen. Er hat eigentlich gesehen, wie die Nation von seinem Gott zwischen den Fingern wie Sand verläuft. Dann hat er gesehen, wie der moralische Zerfall im Südreich Juda ist im freien Fall gesehen. Wie die Leute sich abgesetzt haben von den Ordnungen von Gott, wie Götze aufgebaut worden sind und wie unter dem Segen von den bösen, falschen Königen hat man die verschiedenen Götze angebetet. Und dann ist noch dazu gekommen, es hat einen Nachbarstaat gehabt, die Assyrer. Die haben wollen, den Israelis, den Hebräer, der Gar ausmachen. Und viele Könige sind so in Versuchung gewesen, mit dem Find, quasi mit dem Teufel, mit den Assyrern, ins gleiche Bett hineinzusteigen, eine Ehe einzugehen, dass man ja unangreifbar wird. Und der Jesaja hat ständig müssen herstellen und sagen, das kommt nicht in Frage, das dürfen auf keinen Fall tun. Und die Assyrer, wer die Assyrer kennt, das ist etwa das Brutalste gewesen, was damals, vor Jahrtausenden, die Welt zu bieten hatte. Die haben die schlimmsten und die furchtbarsten Arten von Menschen umbringen, sich ausdenkt, nur um Angst und Panik und Schrecken zu versetzen im Umfeld. Und natürlich ist das Volk da gewesen und hat gesagt, hey, wir müssen unbedingt einen Pakt vom Frieden mit denen machen. Wir müssen unbedingt einen heiligen oder einen unheiligen Pakt mit denen eingehen, nur dass wir nicht ausgelöscht werden. Und der Jesaja ist hergestanden und gesagt, so nicht. So nicht. Gut, der letzte König, der Manasse, hat er dann nicht überlebt. Er ist als Märtyrer gestorben. Und er ist zersagt worden. Aber in dem ganzen Druck drin, wo der Jesaja und sein Volk drin gestanden ist, hat er etwas auspackt, was essentiell ist, wenn man unter Druck ist. Ob als Individuum, als Familie, als eine Stadt, als ein Dorf, als eine Nation. Er hat auf die Identität von Volk hergewiesen. Und Jesaja sagt in 51,1, hört auf mich, die ihr den Herrn, die ihr der Gerechtigkeit folgen wollt, die ihr den Herrn sucht. Und dann sagt er etwas, das Brachiale eben, was ich finde, das ist so wichtig, dass wir das hören, dass auch du dir selber das vielleicht heute Morgen sagst. Schaut auf den Felsen, aus dem ihr gehauen seid, und auf den Stein, aus dem ihr herausgebrochen wurdet. Euer Gott ist ein Fels, euer Gott ist ein Stein. Ihr seid Teil von dem Gott, ihr seid Kind von dem Gott. Ihr seid rausgebrochen worden, rausgehauen worden aus dem Felsen. Ihr seid rausgebrochen worden von dem Stein, ihr seid Teil von dem. Das ist eure DNA, das ist eure Identität. Vergessen das nicht, aus welchem Holz ihr geschnitzt sind. Ihr seid kein Gummibaum, ihr seid aus einer echten Schweizer Eiche rausgehauen. Das kann man nicht so schnell kaputt machen. Jesaja 51,9, nachdem er den Leuten gesagt hat, wer sie in Christus sind, erst dann hat er aufs Gebet aufbauen und dann hat er gerufen mit dem Volk zu Gott. Der gesagt, wach auf Gott, kleide dich mit Kraft, Arm des Herrn. Wenn niemand da ist, der dir hilft, Vater, nimm deinen rechten Arm zu Hilfe und gang gegen deine Feinde vor. Wach auf wie in den Tagen der Vorzeit, der Generationen längst vergangener Zeiten. Und das haben die Propheten damals gemacht. Sie sind immer wieder auf andere Propheten hergewiesen, wo Gott erlebt haben, wo der Geist Gottes immer wieder punktuell auf die Leute gefallen ist, und das sind die verrücktesten Zeichen und Wunder passiert. Und wer das Alte Testament ein bisschen studiert, muss schon sagen, wow, also unser Gott hat eine heilige Verrücktheit in sich, oder? Und wir stammen ja von ihm ab, darum dürfen wir auch als Schweizer, dürfen wir zwischendurch ein bisschen heilig verrückt sein. Wach auf wie in den Tagen der Vorzeit der Generationen, längst vergangener Zeiten. Und dann denke ich, damals ist der Geist Gottes ab und zu auf Propheten auf die Priester, auf die Könige gefallen. Und dann hat es gescheppert, dann haben die geistlichen Balken sich auch verbeugt, dann hat es geroset und tätscht und es sind gewaltige Sachen passiert. Und auf diese Sachen, die sind so eingefahren. Ich meine, wenn man mit 1,5 Millionen Menschen durchs Rote Meer durchzieht, wenn eine Feuersäule einem während 40 Jahren vorausgeht und eine Wolkensäule einem Schatten gibt in der Hitze von der Sonne, von der Wüste, wenn Wachteln vom Himmel oben runterfallen, wenn man auf den Felsen schlägt und es kommt Wasser raus und Millionen werden versorgt mit Wasser und, was das Alte Testament alles zu bieten hat, dann müssen wir doch sagen, sind wir heute noch in einer viel komfortableren Situation. Jetzt, wo der Geist Gottes in uns Wohnung genommen hat, der Geist, der ab und zu auf die Leute gefallen ist und Zeichen und Wunder tut, jetzt in uns Wohnung genommen hat, in Christus Jesus, wenn wir unsere Herzen für ihn geöffnet haben. Also dann haben wir eine Dimension, wo wir dürfen drin leben, wo eigentlich unbeschreiblich sein sollte. Wo wir ständig sollten die Stadt auf dem Berg sein, wo scheint, ersichtlich für jedermann. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14, Vers 17 heißt: Denn die vom Geist Gottes getrieben werden, das sind Söhne und das sind Töchter von Gott. Das ist deine Identität. Du bist Sohn, du bist Tochter von Gott, du bist Teil von sich selbst, wo Gott Menschen gemacht hat. Hat er zum Wasser gesprochen und es hat Fisch und Vögel rausgebracht. Wo er zur Erde gesprochen hat, da sind Tiere daraus entstanden. Und wo er die und mich hat wollen machen, hat er zu sich selber gesprochen und hat sich ein Ebenbild geschaffen. Ich meine, du bist Tochter und du bist Sohn von Gott. Was für eine Identität. Was für eine Lebensversicherung. Da mag weder die erste, noch die zweite, noch die dritte Säule daher, keine Lebensversicherung, gar nichts. Ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft oder der Furcht empfangen, um wiederum in Furcht, Schreibfehler, zu leben. Nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, indem ihr rufen, Abba, Vater, Daddy, in dir drinnen bin ich einfach beschützt. Ich meine, habt ihr schon mal gelesen in der Bibel, was für einen Namen Gott sich selber gibt, wenn er sich mit einem Tier vergleicht? Ich bin der gewaltige Tiger, Löwe Gottes, oder ich bin der Adler, oder nein, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ich bin eine Henne. Ich bin eine Henne. Das einzige Tier, das sich Gott in der Bibel vergleicht, ist, ich bin eine Henne. Wenn du Angst hast, komm unter meine Flügel, da hast du Schutz. Eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes, Miterben Christi, sofern wir mit ihm leiden und so auch mit ihm verherrlicht werden. Also wenn wir mit ihm durch dick und dünn durchgehen, wenn wir uns nicht scheuchen, aus Kreuz auf uns nehmen, wenn wir nicht Angst haben, uns ihm ganz herzugeben und auch die unangenehmen Sachen von einer gefallenen Schöpfung auf uns zu nehmen, dann dürfen wir das Erbe von Gott voll ausleben, was Jesus gehört, gehört dir, was dir gehört, gehört ihm. Was ist denn das für eine fantastische Sache? Und dann heißt es im Galater Kapitel 4, Vers 1 folgendes. Allerdings, es gibt immer so ein Häkchen noch in dem ganzen Ding drin, mit dem Erbe und mit der Erbschaft. Es gehört zwar schon alles dir und mir, aber allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig, heißt unreif ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen. Also wenn wir nicht mündige Christen sind, wenn wir keine reife Christen werden, dann werden wir einfach vom Strom von dieser Welt mitgerissen und wir machen gar keinen Unterschied in dieser Welt. Aber er sagt, wenn ihr mündige sind, wenn ihr reife Christen sind, dann wird das ganze Erbe, das Gott dir zur Verfügung gestellt hat, dann darfst du voll drin reinrecken, drin reinlangen, dann darfst du an den Tisch hergehen und darfst dich von allem bedienen, was Gott dir aufgetischt hat. Ich habe vor Jahren einmal einen Fehler gemacht als Vater. Ich bin ja Vater von 4 Kindern. Und wir haben gerade eine fantastische Zeit im Engadin oben gehabt. Wir haben Leute getauft und Halleluja, ich meine, dann ist die Post abgegangen, Leute bekehrt. Wir haben sie gerade getauft am gleichen Tag. Uns Fest ist gewaltig gewesen. Und nachher sind wir am Grillieren gewesen. Das macht man nachher. Man muss festen, wenn es einen Grund gibt, um sich zu freuen. Und dann kommt mein damals 3-jähriger Bub, und sagt, Daddy, Daddy, zieht mich da an den Hosen und sagt, Daddy, Daddy, ich habe ein Autöli im Auto vergessen. Gib mir den Schlüssel, dass ich das holen kann. Und ich gebe ihm den Schlüssel von einem Auto, das nicht einmal mir gehört, aber wir mit dem Auto dahergefahren sind und sage, Nicolin, aber nichts dran rummachen im Auto. Du kommst gerade wieder zurück und schon ist er weg. Nach 10 Minuten kriege ich so ein komisches Gefühl in meinem Herz, in meinem Bauch und sage meinem Ältesten, Elisha, geh mal schauen, was der Kleine macht. Ich habe so ein komisches Gefühl im Magen. 2 Minuten später kommt er zurück und sagt, Daddy, du glaubst nicht, was er gemacht hat. Er ist losgefahren. Die grosse Laterne hat er umgefahren. Der grosse Sockel vorne drauf verschoben. Und das Auto von der Lilligrete ist völlig verbühlt. Mir gibt als Vater einem Unmündigen keinen Schlüssel in die Hand. Das macht kein Anständiger, das macht kein schlauer Vater. Macht man einfach nicht. Und im geistlichen Bereich ist es genauso. Wir haben die Schlüssel. Wir hätten die Schlüssel vom Erbe, vom vollen Erbe. Alles, was Jesus mit sich gehabt und mit sich getragen hat, das darf man auf Erde ausleben. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Gönnt und heilen die Kranken, machen die Aussätzigen rein, die Dämonisierten um Gottes Willen befreien sie. Es gibt so viel Dämonisierte, es gibt so viel dämonisierte Christen, die unbedingt müssen frei gemacht werden. Und wenn jemand krank ist, macht er doch gesund. Und wenn er nicht gesund wird, preis dem Herrn, dann betest du halt nochmal und dann betest du halt 100 Mal. Und du bist eh nicht der, der gesund macht. Und irgendwann werden wir alle gesund sein, wenn wir sterben auf dieser Erde. Aber je mehr, dass man für die Kranken betet, desto mehr werden sie gesund. Wenn man nicht für sie betet, werden sie auch nicht gesund. Wenn man die Belastung nicht befreit, werden sie nicht befreit. Wenn sie nicht können in der Vollmacht von dem Jesus unterwegs sein. Also wachsen wir in die Fülle von dem Jesus hinein, tun wir uns geistliche Muskeln zu und nehmen wir das Erbe in Anspruch. Und ich möchte euch ein paar Storys erzählen, bevor wir die Zeit dann ganz entgleitet, was also die Leute unter Druck machen sind in den Projektländern, wo wir sind, wo zum Teil nur wenige Jahre im Glauben sind, zum Teil nur wenige Monate mit Jesus im Glauben sind. Ich kann dir garantieren, die wissen einen Bruchteil von dem, was du weißt. Die wissen einen Bruchteil von der Bibel und von der geistlichen und der biblischen Geschichte von dem, was du weißt. Aber das bisschen, was sie wissen, wissen sie, dem müssen wir Hand, Fuß, Maul, Arm und Bein geben. Und das ist das, was den Unterschied macht. Sie machen nach allem, was sie begriffen haben, versuchen sie das auf den Boden zu bringen und einen Schritt in die Realität oder einen Schritt in die Umsetzung machen, dass aus der Wahrheit eben Realität, manifeste Realität da auf Erde wird. Wir haben seit dem Februar 2018 hat es ein neues Religionsgesetz gegeben in China. Mit einem 5-Jahres-Plan. Der 5-Jahres-Plan ist so, es gibt eine neue Bibel, die gefüllt ist jetzt mit kommunistischem und buddhistischem Gedankengut. Man tut also biblische Wahrheiten rausnehmen und ersetzen mit Lügen. Man muss alle Kreuze auf den Kirchen entfernen und mit Nationalflaggen ersetzen. Christliche Literatur wird verbrannt. Grosse Kirchen, Kathedralen am Erdboden gleich gemacht. Das ist das China, wo wir jeden Tag den Plastikplunder posten, der genau ein Jahr hat. Maximal, oder? Und dann kannst du wieder fortwerfen. Und das passiert in diesem Land. Es werden Christen verfolgt. So schlimm wie das letzte Mal vor 20 Jahren. Und es ist brutal. Und trotzdem sagen Christen, beten nicht, dass die Verfolgung aufhört, betend einfach, dass Gott uns Kraft gibt, in und durch die Verfolgung durchgehen. Weil wo Verfolgung ist, wo Druck ist, geht der Mensch immer auf die Knie. Und wenn der Mensch auf die Knie geht, dann kommt der Arm vom Vater in Bewegung. Also Erweckung ist immer dort, wo auch Druck ist. Nicht, dass es Druck bräuchte, um Erweckung zu haben, aber der Druck bringt die Leute ins Gebet. Und das Gebet macht schlussendlich, dass der Geist Gottes Raum bekommt und anfängt zu wirken und Erweckung kommt. Totales Überwachungssystem. Und dann haben wir uns auch müssen überlegen, Herr, gib uns Weisheit, du bist ja der Gott von der Weisheit, der Heilige Geist, der Name vom Heiligen Geist ist der Helfer. Herr, ich bin zu 99% einfach überfordert mit dem, was in der Welt läuft und mit dem, was wöchentlich an mich herkommt. Aber du bist der Helfer. Gib uns Ideen. Wie können wir das Wort Gottes weitergeben in einem Verfolgungsumfeld, wo die Bibel verbrennt werden und Menschen, wenn sie gefasst werden mit der Bibel, ins Gefängnis kommen und Folter und Schläge erleiden. Und dann sind wir auf das doch auch.
Was verfolgte Christen heute mehr als alles andere in der Welt brauchen, ist Hoffnung. Ich glaube, das Fundament für freie Gesellschaften besteht in den von Gott gegebenen Werten, die in der Bibel umschrieben sind. Deshalb haben wir die weltweit erste elektronische Bibel in der Größe einer Pille entwickelt. In dieser kleinen Pille stecken alle biblischen Bücher von der Genesis bis zur Offenbarung. Du hältst sie einfach in der Hand. Sie leuchtet den Raum vor deinem Gesicht aus, sodass du Gottes Wort lesen kannst. Diese Bibel macht das Bibellesen für verfolgte Christen sicher, in Regionen, wo sie dafür im Gefängnis leiden oder getötet werden könnten. Unterstützen Sie uns darin, diese Bibel unter den am meisten verfolgten Christen weltweit zu verbreiten.
Hat es noch nie gegeben, eine Bibel, die so gross ist wie eine Pille. Und wenn Gefahr naht, kannst du sie schlucken und kannst sie nachher wiederverwerten. Die hält 15 Jahre her, kostet 15 Franken ein Stück. Wegen dem Lockdown, der passiert ist, habe ich jetzt leider keine da, aber das nächste Mal bringe ich eine mit. Das ist auch etwas in der Not, Covid-Not. Ich meine, es sterben ja mehr Menschen wegen dem Lockdown als wegen dem Virus. Und das ist das, was mich eigentlich hässig macht in der ganzen Geschichte. Denen mit Hunderttausenden von Tagelöhnern in Indien und in Pakistan haben wir weggesperrt. Die sind am Verhungern. Wir haben einen Mitarbeiter von uns, der ist vor ein paar Monaten aus Indien zurückgekommen und sagt, Menschen gehen kollektiv, Familien gehen kollektiv in den Selbstmord, weil sie nicht mehr zu beißen haben. Nicht, weil sie krank werden, aber weil sie nicht mehr zu beißen haben. Weil die Lebensmittelpreise sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht haben oder sie schon gar nicht mehr aus ihrem Ghetto rauskommen, weil die Polizei und die Armee draußen ist und sie abschirmt. Und jetzt sind so 1500 Tagelöhner unterwegs, die gehen aufs Land raus, versuchen als Selbstversorger einigermaßen zu überleben. Und ein Mitarbeiter ist im Zug und merkt, da sind 1500 Tagelöhner schon seit zwei Tagen ohne Essen unterwegs und müssen nochmal 48 Stunden unterwegs sein ohne Essen. Und er sagt, Jesus, wie kann ich denen helfen? Wie kann ich denen Hand, Fuß und Maul werden? Gib mir eine Idee. Entschuldigung. Und das kommt in meinen Sinn, dass in vier Stunden entfernt wir eine Partnerkirche haben. Und er ruft den Pastor an und sagt, Pastor, ich komme mit 1500 Leuten, in vier Stunden fahre ich im nächsten Bahnhof ein. Du hast genau 15 Minuten Zeit, um 1500 Essensrationen zu verteilen, weil die müssen nachher zwei Tage weiterführen und du musst noch von der Behörde die Bewilligung einholen. Ich meine, das ist das achte Weltwunder, wenn du das in Indien schaffst, mit innerhalb von vier Stunden. Und effektiv, der Zug fährt ein, die ganze Kirche ist präsent und verteilt 1500 Essensrationen, den Leuten im Zug, denen 15 Minuten später fährt der Zug weiter. Und während zwei Tagen ist er von Waggon zu Waggon gegangen und hat das Evangelium von Jesus Christus predigt und sind viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das ist Glaube, wo Hand, Fuß und Maul hat. Das ist das, wie wir glauben müssen. Das ist so, wie wir beten müssen. Ich sage immer, jedes Gebet, das ich mache, sollte in meinem Hinterkopf mir irgendetwas auslösen. Herr, wie kann ich diesem Gebet, wo du mir aufs Herz gelegt hast, was ich im Geist gesehen, wie kann ich dem Hand, Fuß und Maul geben? Praktisch auf den Boden bringen. Ein Freund von mir im Südsudan, ein Pastor B, predigt oder hat versucht, ein animistisches Dorf im Busch draussen zu erreichen, ist verjagt worden. Dem haben sie gesagt, du kommst nie mehr wieder da zurück, wir brauchen deine Religion nicht. Das ist auch das Schöne von denen, die lassen sich nicht einfach abschütteln, oder? Die haben so die Pitbull-Terrier-Mentalität. Die beißen jemandem in die Waden hin und du kannst versuchen, die abzuschütteln, die lassen sich einfach nicht abschütteln. Und dann gehen sie zurück, sie decken während drei Monaten das Dorf mit Gebet, die sich klopfend das Dorf windelweich im Gebet. Und nachher gehen sie nochmal, schicken zwei Leute schauen, ob sie jetzt vorbeikommen und effektiv die Tür geht auf. Sie gehen los, da gibt es einen gewaltigen Regen und sie stecken während 13 Stunden im Schlamm drinnen fest. Buddeln sich 13 Stunden aus, können sagen, jetzt sind wir alle müde, jetzt brauchen wir eine Kaffeepause, jetzt haben schon 3 Minuten gebetet, oder? In der Schweiz? Nein, 5 Minuten geht es, glaube ich, in der Schweiz. Wir beten 5 Minuten, dann muss man 5 Minuten Kaffeepause haben, dann betet man nochmal 3 Minuten, dann braucht es nochmal 1 Stunde Kaffeepause. Nein, ihr seid nicht so, aber die anderen sind ein bisschen so, aber ihr seid, heute Morgen bin ich da hinten am Betten gewesen mit euch und ihr seid da schon knackig unterwegs, aber es gibt immer noch Luft gegen rauf, gell? Sie buddeln sich 13 Stunden aus und fahrend weiter und predigend denen das Evangelium. Und als Dankeschön für den Effort bekehren sich 112 Personen. Stell dir vor, die FEG Dietlicken geht da raus und tanzt, weil er Erlöste sind, weil er die Herrlichkeit in Ewigkeit auf sicher haben, weil das Schönste, was man sich nur vorstellen kann, auf euch wartet. Und ihr geht erfüllt von dieser Freude und tanzend wild umeinander wie die, denn definitiv bist du die Stadt auf dem Berg, wo scheint, ersichtlich wie jedermann. Ich glaube, im Max drin würde ich das, der Max wäre so einer, der könnte das, der könnte da draussen im Zug um tanzen und so eine wilde Stadt auf dem Berg sein. Christen in Myanmar erheben ihre Stimme, auch weil sie erkennen, wer wir in Christus sind. Es geht nicht darum, wenn ein Militär kommt, das Zepter übernimmt, dass man den Kopf in Sand steckt. Nein, es geht nicht. Schau mal, was die Menschen in Myanmar, die wir jetzt ständig in den Nachrichten gehört haben, wie Verfolgung von Minderheiten dort passiert, wenn Christen zum Licht werden. Sie legen sich seit Tagen auf die Straße, rufend, betend, weinend. Währenddem die Polizei mit dem Handy vorbeiläuft und Gesichter fötelt, damit sie nachher ins Gefängnis reinstecken können. Das braucht Mut. Und das letzte, wortwörtlich bis ans Ende der Welt, wir haben Missionare vom AVC, die wirklich durch Sibirien durchfahren, 10'000 Kilometer, letztes Jahr in 10'000 Kilometer 1,5 Millionen Bibeln verteilt. Das ist Evangelium, das Hand, Fuß und Maul hat. Die Vorfahren von Andreas Bergesow, ein Mitarbeiter von uns, die sind zu Zarenzeiten mit zwei Kutschen und mit Ross sind sie durch Sibirien 10'000 Kilometer zu Fuß durchgelaufen. Auf der einen Kutsche sind Essensmittel gesehen, Kind und Kleider und auf der anderen Kutsche, die von einem Pferd gezogen worden ist, sie war beladen mit Bibeln. Und so sind sie während der Zarenzeiten durch Sibirien durch und haben die Bibeln verteilt und das Evangelium verkündet. Wow, was für ein Auftrag, dass die wahrgenommen haben, das ist gewaltig. Und das möchte ich eigentlich uns allen ins Herz legen. Schauen wir, dass unser Evangelium, wo wir so viel davon wissen, dass wir dem immer Hand, Fuß und Maul geben, dass es praktisch wird. Ich möchte eine Geschichte erzählen zum Abschluss. Markus 2 ist so eine fantastische Geschichte, die ich finde, wie das passiert ist. Markus 2, und weil sie ihn wegen des Gedränges nicht bis hin zu ihm hinbringen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, rissen es auf und ließen die Bahre, auf dem der Gelähmte lag, hinab. Das liest man so schnell und so als eine Story, also eine von den vielen biblischen Stories. Was mir in dem Ganzen gefällt, ist, wenn man sich ein bisschen vorstellt, wie das gesehen ist. Ich meine, Jesus, dem sind ja Tausende, zum Teil über 10'000 Menschen nachgegangen, gelaufen. Nicht, weil sie erkannt hätten, dass er der Messias ist, aber weil er Zeichen und Wunder gemacht hat und weil er zwischendurch einmal den Leuten zu essen gegeben hat. Und dann kommt er zurück auf Kapernaum, wo so seine Hauptbase war, wo er sich aufgetankt hat, weil er das Töchterli von Jairus zurück ins Leben gebracht hat. Und dann sind da ein paar Freunde, das heisst in der Bibel in Markus 2, da waren einige Freunde, die hatten einen gelähmten Freund. Und die haben schon jahrelang für den gelähmten gebeten. Es ist einfach nichts passiert. Und plötzlich kommt Jesus zurück auf Kapernaum und irgendetwas in ihrem Herz sagt ihnen, Jesus ist die Antwort auf dem seine Nöte. Jesus ist immer die Antwort auf jede Not. Und dann sagen sie, wir müssen unbedingt unseren Lahmfreund zu dem Jesus bringen. Und dann kommen sie zu dem Haus her und das Haus ist rund um das Haus herum, hat es hunderte wahrscheinlich von Leuten gehabt, die den Jesus, der in diesem Häuschen ein Prediger war, die wollten hören, was der Jesus sagt. Sie wollten lauschen von seinen Lippen, was er sagt. Und wenn Jesus redet, ist das etwas anderes, das ist konzentriert gesehen mit Leben. Da ist also frisch vom Himmel angedockt gesehen, wenn Jesus geredet hat, da ist keiner abgeschweift oder eingeschlafen. Und dann haben sie unbedingt mit dem Lahmen zu dem Jesus hin, aber die Türen ist verschlossen gesehen. Und dann liest man so, ja, da sind sie halt geschwind aufs Dach rauf. Ja, nein. Ich meine, zuerst hat es da einmal jenste Leute um das Haus herum gehabt. Ich denke, die haben miteinander diskutiert, hey, was machen wir und so. Und er sagt, hey, du, wir lassen uns nicht abbringen, wir müssen unbedingt, koste es, was es wolle, zu dem Jesus. Und dann haben sie so die Starken vorausgeschickt, die haben die anderen im Kragen gepackt, sind sie auf die Seite geschissen, dann sind die anderen hinten dran mit der Bahre gekommen, mit Anlauf, sind mit dem Holzstecken wahrscheinlich dann in die Trippe reingefahren, dann hat es ein Geschimpfen gegeben, es ein Gemordio gegeben, aber sie sind ihren Weg gebahnt, sie sind endlich sind sie dort gewesen, wo sie herkommen vor der Tür. Die Tür ist verschlossen, was machen wir jetzt? Dran sagt, okay, schnallen an, binden fest, wir schleifen aufs Dach auf. Sie schleifen aufs Dach auf. Auf dem Dach da oben sagt der eine zum anderen, und jetzt, was machen wir mit dem? Sagt der andere, das Dach zerstören, das Haus abdecken, Dach abdecken, egal was, er muss einfach zu den Füßen von dem Jesus. Koste es, was es wolle. Dann denke ich so, wenn du Inhaber von einem neuen Häusli wärst, hast du eine grosse Hypothek drauf und Jesus ist bei dir und noch du und noch 8 andere, Corona-konform noch, so 10 Leute, gell? Das ist aber Erweckung, weil eben Jesus dort ist und das müssen andere dazu, weil sie so hungrig nach dem Jesus sind. Sie fangen an, von dir Ziegel abdecken und mit Vorschlaghammer ein Loch in dein neues Häusli reinhauen. Das wäre doch eine absolute Frechheit, aber es wäre ein absoluter Glaube, den Gott belohnt. Und ich glaube, solchen Glauben braucht wir müssen wieder anfangen, ein bisschen in einer heiligen Frechheit unterwegs sein, Dächer abdecken, Häuser zerstören, wenn notwendig, aber die Leute müssen zu den Füßen von Jesus kommen. Wenn sie zu den Füßen von Jesus kommt, sagt Jesus, hey, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf, nimm dein Mäntelchen unter den Arm, geh raus und sei eine Stadt auf dem Berg und erzähl allen Menschen, was ich für dich gemacht habe. Und ich finde, das ist so eine Haltung, die wir unbedingt einnehmen müssen. Lass uns Männer, Frauen sein, die sich überlegen, wie kann mein Glaube, wie kann mein Gebet, wie in diesen Zeugnissen, wo du siehst, Hand, Fuß und Maul bekommen. Meine Frau ist mir ein evangelistisches Vorbild, obwohl sie sich nicht als Evangelistin bezeichnet. Im Engadin haben wir ja auch aus nichts angefangen, Kirche zu bauen. Wir haben jahrelang gebetet und nach einem Weile haben wir gesagt, so, jetzt ist genug des Gebetes, man kann nicht mehr beten und nicht handeln. Und dann haben wir angefangen zu handeln. Wir haben angefangen, allerlei von Evangelisationen zu machen. Wir haben Alpha-Kurs gemacht, wir haben Alpha-Beta-Gamma-Delta-Kurs gemacht, wir haben Live-Kurs gemacht, wir haben Evangelisationen gemacht für Intellektuelle, für weniger Intellektuelle. Wir haben Archäologen und Pastoren eingeladen und. Wir haben Heilungsveranstaltungen gemacht. Alles gemacht, einfach, dass Menschen können zum Glauben an Jesus kommen. Jetzt wohnen wir ja am Bodensee und meine Frau hat angefangen, einfach die Frauen einladen zu einem Frauenbrunch. Und dann hocken da 8 bis 10 Frauen am Tisch und sie tut sich tut dann alles super schön vorbereiten und tut die Frauen extremst, würde ich sagen, ehren. Mit wunderbarer, schöner Dekoration. Dann betet sie für jede Frau, zieht ein Gebets, so ein Bibelvers, leitet die Frauen her. Und wenn dann die kommen, völlig unreligiös, sagt sie, hoi, guten Morgen, Frauen. Ich habe noch Jesus gefragt gestern, ob er ein Wort für euch hat. Ich habe da euch einen Bibelvers hergeleitet. Und dann geht der Brunch weiter. Und zwischendurch macht sie einen 10-minütigen Input. Und zum Teil macht sie es total unprofessionell eigentlich. Also zeigt sie 10 Frauen vom Handygröße einen Clip während 5 Minuten und dann streckend alle den Kopf zusammen, auch in Corona-Form, und dann schauen alle dort drauf und so. Und unterdessen hat sich schon die eine Person bekehrt, eine andere Person, die Muslimin ist, sagt, ich kann mit Gott nicht mehr zu tun, aber das tut mir das Herz auf für Gott. Und andere haben angefangen, auch in der Bibel zu lesen, andere interessiert sich für die Bibel, aber mit so wenig kann man so viel machen. Verstehen Sie? Es braucht nicht, weiss ich was, man muss nicht Pastor sein, um irgendwie irgendwas zu tun. Und zum Schluss möchte ich einfach noch das sagen. Lass uns wirklich immer, immer Hand, Fuß und Maul sein, so nach dem Vorbild von denen da. Das war in der 2019 ein Ostern, ein Anschlag in der Zionskirche in Sri Lanka. Während der Sonntagsschule, nur wenige Minuten vor dem Anschlag, fragt die Sonntagsschullehrerin die Kinder, die dort waren, wer von euch wäre bereit, sein Leben für Jesus herzugeben, wenn es darauf ankommen würde? Wenn es um Leben und Tod würde gehen? Ohne zu wissen, was passiert. Und alle Kinder, haben, junge und alte, haben ihre Hand in die Luft und sagen, ich wäre bereit, mein Leben für Jesus zu geben. Koste es, was es wolle. 2 Minuten später kommt ein Terrorist rein, ein Attentäter, zündet die Bombe und 22 Kinder sterben. Das ist, kannst du dir vorstellen, was das ist für die Eltern. Wie schmerzhaft, für die ganze Gemeinde, durch was für einen Schmerz, durch was für eine gewaltige Not sie durch sind. Und das Weinen und das Heulen, wie du heute gesagt hast, das Weinen und das Heulen über Monate und über Monate und über Monate hinein. Und irgendwann im Gebet kommt der Geist Gottes zur Leiterschaft und der Pastor ruft die ganze Kirche zusammen, 1000 Leute, und sagt, Leute, uns ist unglaubliches Leid angetan worden. Aber das Evangelium ist ein praktisches Evangelium. Und lass uns jetzt dem Evangelium, wo wir glauben, Hand, Fuß und Maul geben. Unseren Peiniger müssen wir unbedingt vergeben. Wir wollen unsere Feinde segnen, wir wollen für sie beten und wir wollen für sie einstehen und wir entlöhnen sie aus der Schuld aus und wir geben sie in die Hände von Jesus. Und dann aus dem Ganzen raus ist Versöhnung hineingekommen und der Geist Gottes hat Raum gekriegt. Und aus dieser Kirche, die 1000 Leute hatte, ist ein Jahr später eine Kirche mit 3000 Leuten gewesen, weil der Geist Gottes dermaßen intensiv angefangen zu ziehen hat. Entgegen allen menschlichen Vorstellungen, entgegen allem Schmerz, entgegen allem normalen und verständnisvollen und Rachegelüst, hat Jesus, der am Kreuz war und gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nach diesem Vorbild hat die Kirche gehandelt und wenn man nach biblischem Vorbild handelnd, dann ist eben der Schritt zur Erweckung, zum Gemeindewachstum, zum übernatürlichen Zeichen und Wunder ist so nahe da. Und ich möchte euch einfach ermutigen, lasst uns auch im Westen, wo nicht solche Sachen kennen, lasst uns nach dem Vorbild vom Wort Gottes leben und umsetzen, was wir wissen. Und lasst uns auf Erweckung und lasst uns auf geistliche Aufbrüche und auf Zeichen und auf Wunder, lasst uns auf das herhoffen, herbeten und das ergreifen, bis wir es haben. Lass uns heilige Pitbull-Terrier sein, die sagen, Herr, du hast gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Da gibt es keinen Unterschied zwischen dir und dem Jesus. Der Jesus wohnt in dir. Und du kannst heute auf die Straße rausgehen und du kannst für irgendjemand, der in Not ist, kannst du beten und der wird gesund werden. Ich bin, und mit dem schließe ich jetzt definitiv, 40 Minuten, tut mir leid. Aber ich bin bei einem Freund von mir, ein Pastor in Spiez. Der ist im Auto und der Geist Gottes sagt ihm, geh an den Bahnhof runter, dort ist jemand, der mich sucht. Und er kehrt um, geht zum Bahnhof runter, steigt aus. Und zum Bahnhof raus kommt ein Mann und sagt, bist du der, der mir von Gott erzählt? Und er sagt, jawohl, der bin ich. Und er nimmt das Zeugnis auf, erzählt es der Gemeinde. Eine Woche drauf, aufgrund von dem Zeugnis, geht eine Frau über eine Brücke und sieht einen Mann dort und denkt, der will sich das Leben nehmen. Ah nein, das ist nicht die Idee von Gott. Gott sagt, geh und red mit der. Ah nein, das ist nicht die Idee von Gott. Sie geht weiter, nochmal 100 Meter. Das Drängen vom Geist Gottes wird grösser. Sie kehrt um und geht mit ihm reden, aber nur so halbpatzig. Nur so, geht es ihnen gut, ist alles okay? Der andere, ja, es ist gut, gut. Sie lässt sich abschütteln quasi. Ob schon der Geist Gottes sagt, nein, du musst ihm von mir erzählen. Du musst ihn darauf ansprechen. Und sie läuft davon, schaut noch einmal zurück und dann kommt über die Brücke runter und nimmt sich das Leben. Wir kommen in eine Zeit hinein, glaube ich, wo das Übernatürliche massiv intensiver und stärker nehmen wird. Aber es verlangt auch von uns, dass wir im Punkt der Gehorsam und Schärfe und Wachheit auch nochmal einen Zahn zulegen. Amen. Vergebt mir die 10 Minuten, die ich überzogen habe. Aber lass uns mit einem Gebet schliessen. Stehen wir doch auf fürs Gebet. Vater im Himmel, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Lieb Christi im Westen, wo so viel wissen, inklusive ich nehme mich nicht raus, wo wir so vieles wissen, hilf uns, Herr, Heiliger Geist, dass wir so praktisch werden und all unser Wissen auf den Boden bringen. Lass uns unserem Glauben und unserem Evangelium Hand, Fuß und Maul sein, Jesus. Und gib uns einen Gehorsam, gib uns eine feine Antenne im Geist, wo hört und wo vernimmt, was du sagst, wo das Flüstern von dir, Heiliger Geist, aufnimmt und aufgrund vom Flüstern wir handeln und sehen, dass du deinen gewaltigen Arm ausstreckst, durch deinen heiligen Knecht Jesus Christus, der in uns wohnt, zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wunder. Amen. Amen und Amen.